PFAS, Ewigkeitschemikalien, die sind in unserem Trinkwasser. Der BUND tut immer mal wieder Alarm schreien und ich mache mir mal die Ohren auf und will erstmal wissen, was es mit PFAS auf sich hat. Und dazu gibt es natürlich hier auch einen Experten oder zumindest jemanden, der in einem Gebiet wohnt, das ziemlich von der Sache betroffen ist, Hartmut Weinrebe. Hallo, Herr Hartmut Weinrebe, herzlich gegrüßt.
Guten Morgen.
Sie sind mehr oder weniger in Rastatt in dem Gebiet und das ist besonders von dieser Sache betroffen.
Genau, ich bin Regionalgeschäftsführer des BUND für die Region Mittlerer Oberrhein, wo eben die Kreise Rastatt und Baden-Baden gehören und die ja besonders betroffen sind von ja, dem, wir sagen heute PFAS-Problem, also den Problem mit den per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, wo wir also flächendeckend einen gewaltigen Umweltskandal mit entsprechenden Auswirkungen haben auf die Böden, auf das Trinkwasser und damit natürlich auch auf Mensch und Natur. Also beschäftigt damit seit etwa mehr als 10 Jahren auf jeden Fall und natürlich wichtiges Anliegen des BUND, der Einsatz für sauberes Trinkwasser, für Böden, auf denen gesunde Lebensmittel produziert werden können.
Naja gut, aber dafür weiß ich immer noch nicht so richtig, was dieses AQFI, diese Abkürzung, da heißt auf gut Deutsch gesagt, PFAS. Was steckt eigentlich dahinter? Warum ist es so ein Problem?
Ja, das ist also eine Gruppe von Chemikalien und Alkylsubstanzen. Das sind also entsprechend Substanzen mit einer Kohlenstoffkette an Kohlenstoffatome, an die Wasserstoff gebunden ist und per- und polyfluoriert ist eben, dass diese in per- oder in sehr großem Maße fluoriert sind und entsprechend dann Eigenschaften aufweisen, die für die chemische Industrie und die Anwendung vorteilhaft sind. Besonders an diesen Substanzen ist, sie gibt es nur durch die Herstellung von Menschen. In der Natur kommen sie nicht vor. Sie haben wünschenswerte Eigenschaften, beispielsweise was das wasserabweisende Verhalten betrifft, wurden sie eingesetzt und werden sie eingesetzt. Sie werden auch bei Feuerlöschschäumen eingesetzt. Aber das Problematische ist eben, sie bauen sich nahezu nicht ab in der Natur und damit sind sie persistent und sind inzwischen auch wirklich eben nicht nur in Mittelbaden, sondern weltweit nachweisbar. Und in dieser großen Gruppe sind einfach auch zahlreiche Verbindungen, die gesundheitlich bedenklich sind, die nachweislich gesundheitsgefährdend sind, also Organschäden, Fehlgeburtsraten und Krebs verursachen. Und so eine gefährliche, gesundheitsgefährdende Stoffgruppe, global nachgewiesen, wird weiter produziert, weiter im Einsatz und eben lokal in größeren Konzentrationen, dass eben dann ganz konkrete und starke Beunruhigung hier angesagt ist. Und es gibt entsprechend seitens des BUND Untersuchungen, sei es im Trinkwasser, da gab es eine Untersuchung auch im Raum Stuttgart, sei es natürlich die offiziellen Untersuchungen hier im badischen Raum durch die Behörden und auf der anderen Seite eben auch Blutuntersuchungen, jetzt kürzlich bei den BUND-Bundesvorstandsmitgliedern, wo sich eben zeigte, dass sich gesund ernährende, wahrscheinlich sehr bewusst lebende Menschen einfach durch ihr Alltagsverhalten, durch den Konsum von Lebensmitteln, durch Trinkwasser, durch, wir kennen die Pfade nicht alle, belastet sind mit PFAS und eben auch in Dosen, wo tatsächlich Befürchtungen im Hinblick auf die Gesundheit bestehen. Wir müssen davon ausgehen, dass eben das weit stärker verbreitet ist und entsprechende Blutuntersuchungen gab es ja auch im Raum Rastatt, wo dieses mittelbadische PFAS-Umweltskandal geschehen seinen Anfang nahm, Anfang der 2010er Jahre, wurde, als es da bekannt wurde.
Wo ist überhaupt PFAS drinnen? Das heißt, wasserabweisend soll das Ganze sein, aber wo wird es verwendet genau?
Also, wir haben zum Beispiel im Bereich der Outdoor-Kleidung, um da entsprechend wasserabweisend zu sein. Wir haben es bei Beschichtungen von Pfannen beispielsweise wurden PFAS-Verbindungen eingesetzt. Wir haben das Ganze aber auch in elektronischen Bauteilen, wo wir schauen müssen, ist da die Substituierbarkeit, die Ersetzbarkeit. Zum Beispiel bei Windenergieanlagen haben wir einen gewissen Einsatz, auch in der Oberflächenbeschichtung. Wir hatten es beim Feuerlöschwasser, das heißt Schadensfälle haben wir auch im Umfeld, insbesondere von militärischen Flugplätzen, wo entsprechend Feuerlöschübungen stattgefunden haben und Feuerlöschschäume eingesetzt worden sind. Also ganz vielfältig eingesetzte Gruppe. Und ja, Pizzakartons, damit entsprechend die Pizza beim Transport nicht durchweicht durch den Karton. Hier wahrscheinlich ja die Quelle im mittelbadischen Raum, dass eben durch das Papierrecycling damit PFC belastete Papierschlämme mit Kompost auf die Felder ausgebracht worden sind. Wir haben es aber auch in Shampoos, also in ganz vielfältigen Stoffen. Und um einfach zu schauen, ich sage jetzt mal, bei dem Alltagskonsum gibt es ja die BUND-App Foxfox, erhält sich in den entsprechenden App-Stores für das Smartphone, um entsprechend zu schauen, dass wenigstens das eingesetzte Shampoo, der Hair Conditioner eben nicht PFAS belastet sind oder eben auch bei anderen Stoffen, wo eben über die Barcode-Scanner eine Abfrage ist, möglich ist über die enthaltenen Stoffe. Also so eine ganz verbraucherinnennahe Möglichkeit, um zu schauen, was konsumiere ich eigentlich hier.
Wenn dieses PFAS so nützlich ist, dass es überall eingesetzt werden kann, wo man wasserabweisende Stoffe braucht, kann das überhaupt erstmal ersetzt werden?
Naja, natürlich ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, hier eine Chemikaliengruppe, die sich, ich sag mal, im technischen Einsatz aufgrund der Eigenschaften bewährt hat, zu ersetzen. Aber wir haben das auch in anderen Bereichen. Das ist natürlich eine Frage der Anreize. Und deswegen meinen wir, hier braucht es einfach einen ganz klaren Pfad, um dafür zu sorgen, dass hier der Ersatz von PFAS-Verbindungen stattfinden, die entsprechende Forschungsaktivitäten stattfinden. Solange die Industrie das Signal hat, wir können weitermachen wie bisher, müssen wir davon ausgehen, dass eben weiter immer mehr PFAS freigesetzt werden, sei es direkt bei der Produktion oder sei es nachher beispielsweise beim Waschen der Funktionstextilien oder sei es eben beim Recycling der mit PFAS-Verbindungen behandelten Gebrauchsgegenstände. Und da eben PFAS persistent ist, also ein Abbau weitgehend unterbleibt, müssen wir davon ausgehen, dass immer eine weitere Anreicherung stattfindet, in der Umwelt wie auch natürlich dann im Mensch und Tier, Natur, Pflanzen. Und insofern ist Zuwarten für uns die völlig falsche Antwort. Deswegen ja auch aktuell eine Petition an Bundesgesundheitsminister Lauterbach, sich dafür einzusetzen, dass auf europäischer Ebene ein klarer Ausstiegspfad mit dem Ziel Zero PFAS erreicht wird und dass sich eben da die Bundesregierung dafür einsetzt und eben nicht für ein Weiter wie bisher, weil das ist ein Inkaufnehmen einer zunehmenden, schleichenden Vergiftung von Umwelt, Natur und Mensch.
Ihrer Ausführung habe ich gerade eben entnommen, dass PFAS eigentlich erst vor 14, 15 Jahren im Raum Rastatt so richtig entdeckt worden ist. Stimmt das?
Also tatsächlich in den Fokus getreten, hier in dieser badischen Raumschaft, war das Ganze, ich sag mal, im Jahr 2013 kulminierend, wo man dann feststellen musste, es mussten zunächst einmal zwei Wasserwerke geschlossen werden, eine Verbundleitung wurde gebaut, eines dieser Wasserwerke ist weiterhin nicht zu betreiben, zwei mussten aufgerüstet werden mit Aktivkohlefilteranlagen. Die Situation, dass wir die landwirtschaftliche Produktion nicht mehr so fortführen können wie bisher, also da gibt es entsprechende Konzepte. Unterschiedliche Pflanzen nehmen unterschiedlich stark PFAS auf und auf den stark belasteten Flächen sind einfach viele Anbaufrüchte nicht mehr möglich. Also ich kann da keinen Weizen, ich kann da keine Sonderkulturen wie Erdbeeren mehr anbauen. und bis hin zur Frage, was passiert mit dem Erdaushub bei Bautätigkeiten. Es gibt da keine regionale Deponie dafür. Eine flächendeckige Sanierung von Böden ist nach heutiger Einschätzung technisch und vom Umfang her nicht leistbar. Also ich habe ein großes Problem und das eben sehr aktiv 2013 in den Fokus rückte, im Nachgang auch zu einem Brand, wurde auch Löschschaum eingeschätzt und so weiter. Da hat es einfach etwas gedauert, um herauszufinden, hier gibt es eine Quelle, die wir uns nicht erklären konnten, und das ist eben nach dem heutigen Kenntnisstand das Ausbringen von Kompost, der mit Klärschlemmen oder Papierschlemmen an dieser Stelle aus der Papierindustrie vermischt war und diese eben durch das Recycling mit PFAS oder wie man damals sagte PFC belasteten Altpapieren, Altkartonagen dann verunreinigt war. Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass das Bewusstsein für diese Gefährlichkeit dieser Stoffgruppe damals nicht da war, und auf der anderen Seite eben auch, wie es erforderlich ist, eine hohe Präsenz und auch Sachkunde gerade in der Kreislaufwirtschaft, aber auch in der Gewerbeaufsicht zu haben, um zu verhindern, dass so etwas passiert, weil eben über einen kurzen Zeitraum wurden hier große Mengen ausgebracht und dann immer weiter, dass entsprechend Beregnung oder Regeneintrag ins Grundwasser an einer anderen Stelle wieder Grundwasserentnahme für die neue Beregnung und damit doch eine inzwischen über 1100 Hektar Fläche, die da hier als belastet gelten, im Raum Rastatt, Baden-Baden und entsprechend auch zugehörig das Grundwasser. Wie gesagt, wir haben jetzt Aktivkohleaufbereitungsanlagen, wir haben weiter stillgelegte Brunnen, es wurden Verbundleitungen gebaut, also ein riesiger Aufwand, um dafür zu sorgen, dass weiterhin trinkbares Trinkwasser und gesunde Lebensmittel produziert werden können. Und wie gesagt, Lebensmittelproduktion jetzt unter deutlichen Beschränkungen auf diesen Flächen, also hat auch für die Landwirtschaft eine große Auswirkung.
Wie hat man überhaupt entdeckt, dass PFAS schädlich ist? Ich meine, man könnte ja vielleicht denken, das kann man gar nicht so gut feststellen.
Gut, das sind natürlich, die Problematik ist, es ist eine riesige Stoffgruppe, das heißt, nicht für jeden einzelnen Stoff kann ich hier Untersuchungen durchführen, aber am Ende sind es natürlich einfach Laborversuche, um entsprechend festzustellen bei einer Applikation von Konzentrationen die Toxizität einzelner Stoffe aus dieser Stoffgruppe. Und aus unserer Sicht ist es eben so, aufgrund des Vorsorgeprinzips sind wir der Auffassung, eben die gesamte Stoffgruppe hier mit dem Ziel, PFAS stoppen, auf einen Ausstiegspfad zu bringen, weil es einfach schlichtweg nicht möglich ist, jeden einzelnen Stoff aus dieser Stoffgruppe zu testen. Aber in der Übersicht kann man doch feststellen, dass eben teilweise erhebliche toxische Wirkungen feststellbar sind, auch krebserregende Wirkungen und damit ja auch die entsprechenden Empfehlungen bezüglich Lebensmitteln. Also sprich, wir haben es mit einer Kleingartenanlage zu tun, im Raum Baden-Baden, wo die ursprünglich auf einer Altlast errichtet wurde. Das stellt man als Problem fest und hat dann stattdessen eben Kompostboden aufgebracht, ohne zu wissen, dass dieser PFAS belastet ist. Und heute ist eben so, in dieser Kleingartenanlage, die hier eigentlich ja gedacht sind, eben auch zur Lebensmittelproduktion, ist es eben so, dass der Konsum von Lebensmitteln dort nicht sicher möglich ist, damit nicht erfolgen sollte und damit wir uns ganz erhebliche Einschnitte sind. Das ist nur was ganz Praktisches für die Menschen dort, aber eben in der Landwirtschaft, in der Fläche, Vorerntemonitoring, also sprich, es werden die entsprechenden Kulturen untersucht auf die Belastungen und es gibt klare Anbauempfehlungen nach den unterschiedlichen Belastungsklassen, die dafür sorgen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe nicht anbauen können, was der Betrieb erfordert oder was der Markt und die Kundinnen und Kunden nachfragen, sondern an der Stelle eben auch stark gesteuert darüber, welche Pflanzen nehmen wenig PFAS auf, und Körnermais beispielsweise eben wird dann für die tierische Produktion eingesetzt, Zwiebeln beispielsweise sind so eine Pflanze, die auch wenig aufnimmt, aber natürlich ist es was anderes als ein Betrieb, der mit einer breiten Fruchtfolge immer wieder wechselnd auch nach dem, was eben der Markt hergibt. Und wir haben es eben produziert, also von der große Auswirkungen auch für die Landwirtschaft. Und umso mehr aus unserer Sicht eben die Erfordernis hier zu handeln. Und gleichzeitig nehmen wir wahr, in der Landesregierung wirbt das Wirtschaftsministerium dafür, eben die Beschränkungen, starke Beschränkungen für PFAS zu vermeiden. Und das finden wir wirklich skandalös, dass an der Stelle die Interessen der Wirtschaft über die Gesundheit der Menschen, über gesunde Trinkwasser, über sauberes Trinkwasser und über Böden, die ja die Grundlage auch unserer Ernährung sind, gestellt wird. Und auf der Bundesebene eben die Zielsetzung Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der eben im Hinblick auf die europäische Ebene, wo so etwas stattfinden muss heutzutage, sich einsetzen soll, eben für die Gesundheit der Menschen.
Inwiefern ist das überhaupt ein europäisches Problem? Ich kann mir selbstverständlich vorstellen, dass PFAS überall eingesetzt wird, aber haben denn unsere Nachbarn da schon eine entsprechende Sensibilisierung dafür oder sind wir sozusagen Vorreiter, vor allen Dingen hier im Ländle?
Nein, das kann man nicht sagen. Also wir haben also sowohl bundesweit Probleme, also auch Nordrhein-Westfalen betroffen. Wir haben die Situation, dass wir deutschlandweit aktuell bekannt etwa 1500 Flächen haben, also Flächen heißt nicht die Einzelfläche, sondern also Schadenskomplexe oder Verunreinigungskontaminationskomplexe und europaweit ist der aktuelle Stand, dass wir es so mit einer vierstelligen, also im 10.000 Fälle Umfang zu tun haben, also sprich Deutschland nur ein Teil eines europäischen oder globalen Problems an dieser Stelle.
Und wie reagieren die darauf?
Aus unserer Sicht ist es nicht absehbar, dass diese Mehrheit für ein starkes und verbindliches, schnelles Stoppen von PFAS erfolgt. Wir sehen ja auch die Situation, wie momentan doch eher der Umweltschutz und nicht mehr den Stellenwert einnimmt in der gesamten öffentlichen Diskussion. Und deswegen halten wir die deutsche Stimme an dieser Stelle für wichtig und deswegen eben auch die Einflussnahme auf den der Versuch eben mit einer Petition zu sagen, Bürgerinnen und Bürger sagen, sauberes Trinkwasser und gesunde Böden sind so wertvoll, dass wir dieses Risikospiel, dieses unverantwortbare Risiko aus unserer Sicht mit dem weiter so oder nur langsamen Verändern im Hinblick auf die Produktion, die Freisetzung von PFAS weitergespielt wird.
Wie kann ich diese Petition unterstützen? Da gibt es doch garantiert noch nähere Informationen dazu.
Also auf der Seite des BUNDs, bund.net, werden Sie gleich drauf finden, beziehungsweise in den sozialen Medien Hashtag PFAS stoppen. Da haben wir auch ein Erklärvideo, was man sich anschauen kann und natürlich diverse Hintergrundinformationen für diejenigen, die eben tiefer einsteigen wollen, weil es ist eine riesige Stoffgruppe. Wir haben ganz verschiedene Pfade, wir haben entsprechend rechtliche Fragestellungen, wir haben toxikologische Fragestellungen, also gibt es viele Möglichkeiten zum Weiterlesen. Wie gesagt, auf dem BUND-Bundesverband www.bund.net oder eben unter Social Media Hashtag PFAS stoppen, kommt man eigentlich relativ schnell zu guten Informationen und wäre es toll, wenn viele Hörerinnen und Hörer jetzt sich animiert fühlen würden, dahin zu gehen und auch die Petition zu unterstützen.
Dann danke ich mal Hartmut Weinrebe, Regionalgeschäftsführer des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein, des BUNDs, für diese Ausführungen zum Thema PFAS. Und der Link wird entsprechend bei uns dann auch verlinkt. Danke.